Lasst uns nur stille darum beten, dass Gott zu uns redet. Herr, wir sind gekommen in deine Gegenwart. Du bist hier, du hörst uns und du redest zu uns. Hilf auch, dass wir dich hören. Sende deinen Heiligen Geist, dass wir verstehen, und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, ein Schausteller hat in einer kleinen Stadt, ein Seil gespannt quer über den Marktplatz vom Rathaus zur Kirche. Früher, als es noch keine staatliche Kulturförderung gab, da gab es Schauspieler, die sind von Stadt zu Stadt gezogen und haben davon gelebt. Er macht also auf diesem Seil in 10 bis 15 Meter Höhe verschiedenartigste Kunststücke, tanzt auf einem Bein und verbeugt sich und springt, macht einen Handstand, alle möglichen Dinge. Und dann kommt er wieder runter, klettert an der Leiter, die er ans Rathaus gelehnt hat, wieder runter und fragt die Leute: Glauben Sie, dass ich auch eine Schubkarre über das Seil schieben kann? Natürlich, jeder glaubt das, weil der hat ja gezeigt, was er drauf hat. Glauben Sie auch, dass ich eine Schubkarre über das Seil schieben kann, wo ein Mensch drin sitzt? Na klar. Hätten Sie Sorgen, dass ich da runterfalle? Nein, auf gar keinen Fall. Würden Sie sich in die Schubkarre setzen? Nee. Da fragt verschiedene Leute, keiner ist bereit, sich in die Schubkarre zu setzen. Diese kleine Übung offenbart den Unterschied zwischen Glaube und Vertrauen. Glaube im Sinne von, ich denke schon, theoretisch, habe ich keine Zweifel, das ist noch ziemlich einfach, aber Glaube im Sinne von Vertrauen, ich lasse mich darauf ein, ich gebe mein Leben in die Hand dessen, dem ich vertraue, weil ich weiß, der kann das. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Die Frage kommt ja immer mal, wer hat Mut, wer würde freiwillig irgendwas übernehmen, eine heikle Sache, eine riskante, eine ungewisse Sache. Und oftmals steht ja auch die Frage, ist es Mut oder Leichtsinn? Im privaten Bereich, im Straßenverkehr, bei beruflichen Dingen, vor allen Dingen auch für Selbstständige, die oft vor der Frage stehen, ist das jetzt Mut, diesen Schritt zu gehen, zu investieren, jemanden anzustellen, oder ist das Leichtsinn? Und auch in der Kirchgemeinde, bei Aufgaben, die man übernimmt, bei Dingen, die wir als Kirchenvorstand entscheiden, haben wir den Mut? Ist das überhaupt Mut oder sind wir hier schon beim Leichtsinn? Wenn irgendwelche Aufgaben zu übernehmen sind, die Frage, wer traut sich? Wer traut sich das zu? Ist das Mut, diese Aufgabe zu übernehmen, oder ist das bei den Gaben, bei den Erfahrungen, bei dem Wissen, bei dem Zeitpunkt, den ich habe, Leichtsinn, das zu machen? Und ganz oft die Frage, wer meldet sich freiwillig? Bei der Geschichte, die wir eben gehört haben aus dem 4. Buch Mose, da würde jemand, der die Geschichte kurz gelesen hat und dann nacherzählen soll, vielleicht auch sagen, Mose fragt, wer traut sich, wer hat Mut, in das Land Kanaan zu gehen und das zu erkunden, eine Bestandsaufnahme zu machen, eine Erhebung, eine Untersuchung, wie ist es dort? Das Volk Israel kommt aus Ägypten durch die Wüste und ist jetzt an der Grenze des Landes. Hinter der Bergkette, an der sie gelagert haben, beginnt das Land Kanaan. Aber Mose fragt nicht, wer hat Mut, wer traut sich, sondern er beruft 12 Leute, 12 repräsentative Vertreter, aus jedem Stamm einen. Die Namen sind uns sogar überliefert, obwohl wir sie sonst größtenteils nicht kennen, diese Leute, die da aufgezählt sind. Aber er nimmt einen prominenten Vertreter aus jedem Stamm. Er fragt nicht, hast du Lust, hast du Mut, traust du dir zu, schaffst du das? Sondern er wählt Leute aus. Und dass er aus jedem Stamm einen wählt, zeigt, das ganze Volk ist gemeint. Sie vertreten das ganze Volk, aber der Auftrag, dieses neue Land zu besiedeln, hineinzuziehen, es in Besitz zu nehmen, gilt für das ganze Volk. Und Mose sagt ihnen nicht, fragt sie nicht, traut ihr euch das zu, könnt ihr das, sondern ich vertraue euch diesen Auftrag an und damit auch, ich traue euch das zu und ich sehe keinen Grund, dass ihr Angst haben müsst. Zieht durch dieses Land, schaut euch die Leute an, wie dicht ist es besiedelt, sind die Städte befestigt, wie stark sind die Menschen bewaffnet, wie stark sind sie als als Kriegsnation, wie sehen die Äcker aus, bringt uns Proben der Früchte mit, damit wir eine Vorstellung bekommen von diesem Land und auch einen Vorgeschmack. Und dann schwärmen diese sogenannten Kundschafter aus, sie ziehen durch das ganze Land, es wird hier erzählt, sie bringen eine Weintraube, die zwei Männer an einem Stock tragen, den sie über die Schulter haben, als Zeichen, wie groß die Früchte sind, wie fruchtbar, wie gesegnet dieses Land ist. Granatäpfel und Feigen, möglicherweise Dinge, die sie in Ägypten so nicht kannten. Sie nehmen sich Zeit, 40 Tage lang durch das Land Kanaan zu ziehen und dann kommen sie zurück und berichten. Sie sagen, es gibt dort grüne Weiden, Schafe und Ziegen ohne Ende. Das Land fließt förmlich über von Milch. Es gibt dort Blütenwiesen und Wälder, dort fliegen Insekten, auch Bienen, es gibt mehr als genug Honig. Der Luxus schlechthin der damaligen Zeit. Aber die Kehrseite ist, es wohnen dort starke Menschen, die sind größer als wir, die sind ertüchtigt im Krieg, die sind schwer und gut bewaffnet. Und dann sagen sie sogar, die Menschen sind so groß oder einige von ihnen, dass wir in ihren Augen wie Heuschrecken sind. Und einer dieser Kundschafter, Kaleb, sagt, wir können das Land einnehmen, die Menschen sind stark, aber Gott hat sie verlassen, er ist auf unserer Seite und wir schaffen das. Und die anderen sagen, nein, wir können das nicht, wir schaffen das nicht und es geht bis dahin, dass sie sagen, das Land frisst seine Bewohner. Ist damit gemeint, das Leben ist ungesund, die Menschen sterben schnell oder ist damit wirklich gemeint, dort sind Kannibalen zugange, die die Menschen der anderen Stämme oder Städte oder Königreiche verzehren. Jedenfalls erweckt dieser Satz, alle diese Erzählungen und vor allem dieser Satz, das Land frisst seine Bewohner, eine Riesenangst unter den Israeliten und die Mehrheit oder manchmal sagen sie auch bloß paar und die anderen schweigen und dann denkt der Hörer, die Mehrheit ist das. Die Vertreter dieses Volkes sagen, wären wir doch in Ägypten geblieben oder wären wir in der Wüste verhungert und verdurstet. Aber jetzt werden wir hier untergehen im Kampf gegen diese Völkerschaften. Sie werden die Männer umbringen, sie werden die Frauen und Kinder in die Gefangenschaft führen, mitnehmen und als Sklaven halten. Wir wollen nicht da hinein, wir wollen zurück. Lasst uns einen anderen Anführer wählen anstelle von Mose und zurück nach Ägypten gehen. Mose und Aaron wissen, dass es Punkte gibt in einer Diskussion oder einer Auseinandersetzung, wo Reden keinen Sinn hat. Sie fallen vor Gottes Angesicht oder vor Gott auf ihr Angesicht und flehen zu Gott. Während Josua und Kaleb, zwei sind es von diesen Anführern, Kundschaftern, die versuchen die Leute zu überzeugen. Sie sagen, Gott hat uns bisher hergeführt. Er hat uns bewahrt, auch wenn wir in der Wüste angegriffen wurden von den Amalekitern. Gott wird uns helfen. Wir haben den Auftrag von Gott, in dieses Land zu ziehen und dann wird uns Gott auch beschützen und helfen und im Falle von Angriffen den Sieg verleihen. Aber die Bevölkerung ist so aufgebracht, dass sie Steine auflesen, um Josua und Kaleb zu steinigen. Und dann steht hier, in diesem Moment erscheint die Herrlichkeit Gottes über dem heiligen Zelt. Das Zelt, was sie anstatt einer Kirche, also als eine Campingkirche mit hatten oder ein Tempel, in dem die Gottesdienste gefeiert wurden, in dem Mose und Aaron Gott begegnet sind, da erscheint plötzlich sichtbar die Herrlichkeit Gottes und Gott sagt zu Mose etwas, was er schon mal zu ihm gesagt hat. Er sagt, geh weg hier aus diesem Lager, lass mich, ich werde dieses Volk vertilgen. Es hat keinen Zweck, sie vertrauen mir doch nicht, sie sind nicht bereit, meinen Auftrag auszuführen. Ich werde dich zu einem neuen Volk machen. Und ja, Mose verhält sich wie so ein vernünftiger Berater eines etwas verrückt gewordenen Präsidenten. Er sagt, Gott, das kannst du doch nicht machen, überleg doch mal. Ja, wenn man schon zu Gott sagt, überleg doch mal, was werden denn die anderen Völker sagen, wenn du jetzt dein Volk Israel umbringst? Sie werden sagen, dieser Gott hat sie zwar aus Ägypten geführt und durch die Wüste, aber er hat es nicht geschafft, sie in das Land zu bringen. Er hat versagt. Das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Ob dieses Argument Gott überzeugt, weiß ich nicht. Vielleicht hat ihn einfach überzeugt, dass sich einer wirklich einsetzt für diese Menschen, die ja, sich aus Angst von ihm abgewendet haben. Und Gott sagt, Oder Mose sagt, so vergib ihnen nun die Missetat dieses Volkes nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. Also Mose sagt, Gott, mach's doch so wie immer, dass du vergibst und den neuen Anfang schenkst. Und Gott sagt, ja gut, vergeben werde ich, aber Konsequenzen hat es trotzdem. Führe das Volk zurück in die Wüste. Niemand von denen, die gesagt haben, wir wollen zurück und wir wollen nicht in dieses Land, niemand von denen soll dieses Land wirklich betreten. Ausnahme Josua und Kaleb, die mir vertraut haben und die dafür plädiert haben, dass das Volk meinem Auftrag folgt. Aber alle anderen sollen in der Wüste umkommen und erst die nächste Generation, was jetzt unter 20 Jahre ist, darf das neue Land betreten. Liebe Gemeinde, das Thema dieses Sonntags, dieser Text, den ich jetzt über den ich predige, ist nicht kein regulärer Predigtext, sondern ein sogenannter Marginaltext. Da gibt es noch immer ein paar, die sind zur Auswahl an den Rand gedruckt. Das Thema dieses Sonntags ist, dass alle Völker, alle Heiden zum Reich Gottes eingeladen sind und dass aus allen Völkern Menschen den Weg finden werden. Der Wochenspruch heißt Lukas 13, Vers 29, es werden kommen vom Osten und vom Westen, von Norden und von Süden, die zu Tische sitzen werden im Reich Gottes. Das scheint eigentlich nicht zusammenzupassen mit dieser Geschichte, wo ja nicht Israel aufgerufen ist, die Heiden zu Gott zu bringen, sondern sie aus diesem Land zu verdrängen und es einzunehmen. Aber für uns als Kirche, als christliche Gemeinde, wir haben einen anderen Auftrag. Wir haben keinen Auftrag, Völker zu besiegen oder Länder einzunehmen, sondern wir haben den Auftrag, ebenso wie die Israeliten ins Heidenland zu gehen, aber dort das Evangelium von Jesus zu bringen und die Völker, die Heiden, die Gott nicht kennen, einzuladen in das Reich Gottes. Ich erinnere an einen der bekanntesten Worte aus dem Neuen Testament, Matthäus 28. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Das ist unser Auftrag, den wir als Kirche haben. Geht in das Land der Heiden und bringt ihnen das Evangelium und ladet sie ein ins Reich Gottes. Ich war letzte Woche zu einer Tagung, da war an einem Abend unser Landesbischof Tobias Bilz zu Gast und er hat etwas, man könnte es resigniert nennen, gesagt, wir können machen, was wir wollen. Wir haben alles versucht und eigentlich haben wir keine neuen Ideen. Die Mitgliederzahlen der Kirchen, aller Kirchen in Deutschland gehen zurück. Der Einfluss der Kirche in der Gesellschaft schwindet und das Interesse am Glauben geht ebenfalls zurück. Er hat dafür versucht, eine biblische Deutung zu geben, aber ich glaube, die Antwort ist ganz einfach, warum das so ist. Es ist ja nicht weltweit so, sondern bloß bei uns in der westlichen Welt. Wir sind, wie das Volk Israel, haben wir einen Auftrag. Und Gott sagt, geht. Jesus sagt, geht hin in alle Welt, macht alle zu Jüngern. Aber wir trauen uns nicht. Wir haben das Gefühl, wir sind viel zu wenige, wir haben gar keinen Einfluss. Die machen uns kalt, wenn wir den Mund aufmachen und von Jesus reden. Wir sind nicht gut genug, nicht klug genug, wir sind nicht vorbildlich genug, wir sind nicht stark genug, wir können das nicht. Und vielleicht leben wir in einer Zeit, wo Gott sagt, zu uns als christliche Gemeinde in Europa, in Deutschland, in Sachsen, ihr hattet einen Auftrag, ihr habt euch nicht getraut und jetzt ist das Fenster für Mission zu. Geht zurück in eure Wüste, vielleicht wird es die nächste Generation schaffen. Aber ich habe für euch keine Hoffnung mehr, dass ihr diesen Auftrag annehmen und ausführen werdet. Liebe Gemeinde, Gott schert nicht alle über einen Kamm. Er nimmt ausdrücklich Josua und Kaleb aus. Nur mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Und von Josua wird das nochmal gesagt, da bekommt er direkt den Auftrag, das Volk da hineinzuführen. In einer Welt, die Gott ablehnt oder ihn nicht kennt, oder beides ihn ablehnt, obwohl sie ihn nicht kennt und weil sie ihn nicht kennt, Und inmitten einer Kirche, die sich nicht mehr traut, das Evangelium laut zu sagen und die Menschen klar zur Umkehr zu rufen und einzuladen und von der Notwendigkeit zu reden, dass Menschen sich Gott zuwenden. In dieser Welt kann man trotzdem als einzelner Christ diesem Auftrag gerecht werden oder zumindest ihn sich bewusst machen und zu versuchen, einzeln oder gemeinsam mit anderen oder sogar als ganze Gemeinde uns diesem Auftrag zu stellen und zu diesem Auftrag zurückzufinden. Das ist es, was Gott will. Eigentlich ist alles völlig klar. Und der Grund, warum die Kirche in der Bedeutungslosigkeit versinkt, ist eigentlich auch völlig klar. Weil sie den Auftrag, den Gott ihr gegeben hat, nicht wahrnimmt. Sie mischt sich in vieles ein, sie engagiert sich für vieles, sie macht viele tolle Verlautbarungen, aber das meiste hat nichts mit diesem Auftrag zu tun. Liebe Gemeinde, hatten denn Josua und Kaleb keine Angst vor den Riesen, vor den gut bewaffneten Einwohnern des Landes Kanaan und auch vor ihren eigenen Landsleuten oder Volksgenossen, die ihnen Steine an den Kopf werfen wollten? Ich will kurz eine Geschichte vom Anfang weiter erzählen. Nachdem keiner der Menschen auf dem Marktplatz bereit war, in die Schubkarre zu steigen, geht der Schausteller auf einen kleinen Junge zu und sagt, wie ist es mit dir? Traust du dich? Und der Junge sagt, ja. Und dann klettert er mit dem Schausteller die Leiter hoch und setzt sich oben in die bereitstehende Schubkarre und der Schausteller fährt mit dem Junge, vielleicht 9-jähriger Junge oder noch jünger, in der Schubkarre über das Seil, dann dreht er dreht die Karre auf dem Seil, dann macht er es nochmal mit einer Hand, balanciert auf einem Fuß und macht verschiedene Dinge, verbeugt sich mit der Schubkarre auf dem Seil und der Junge, der winkt auch fröhlich aus der Schubkarre und dann gehen sie wieder zurück und sie klettern wieder das Seil runter und auf dem Markt steht ein Lokaljournalist und da fragt den kleinen Junge, ja, hattest du überhaupt keine Angst da oben mit der Schubkarre? Und da sagt der Junge, ich weiß doch, dass mein Papa das kann. Und hier sehen wir eigentlich den Grund, warum jemand keine Angst hat. Sie alle haben theoretisch gesagt, das kann der schon. Aber da war jemand, der wusste, wer das ist. Und der wusste, dass sein tiefes Vertrauen berechtigt ist. Und er lebte in diesem Urvertrauen, weil er wusste, das ist mein Papa, den kenne ich. Und der wird nie etwas mit mir machen, was wirklich gefährlich ist und mich in Gefahr bringt. Im Kopf hatten das die anderen auch nicht. Auch. Aber der Junge hat es im Herzen. Und genau das meint Jesus, wenn er uns sagt, nicht als eine allgemeine Binsenwahrheit, sondern in Verbindung mit unserem Auftrag, den er uns gegeben hat. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich habe keine Angst, weil ja mein Papa die Schubkarre hält. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.